Frau Christian Wollhoff, herzlichen Dank für den ermunternden Vortrag. Wir haben jetzt noch das dritte Referat, Sarina Strunken, Gerontologin, stammend aus der Uni Fechter aus, promoviert auch zu einem migrationssoziologischen Thema und sie ist seit anderthalb Jahren Mitarbeiterin, knapp zwei Jahre sogar Mitarbeiterin bei Project. Und sie ist gemeinsam mit Theresa Hinsel. Theresa Hinsel studiert, hat hier auch studiert, Sozialarbeit und Sozialpädagogik und promoviert in Soziologie an der Uni und hier. Und bald zusammen werdet unsere Forschungsergebnisse kondensiert präsentieren. Danke.
Ja, herzlichen Dank. Wie gesagt, wir zwei werden Ihnen jetzt im Folgenden einen Einblick in unsere Forschungsarbeit, in unsere Forschungsergebnisse geben. Dazu werden wir wie folgt vorgehen. In einem ersten Abschnitt stellen wir Ihnen Deutung von Akteuren im Hilfesystem Demenz vor. Entsprechend des von uns verwendeten Koproduktionsdreiecks geht es dabei um die Akteursgruppen Fachkräfte, Freiwillige und Familien. Kurz stellen wir Ihnen auch Ergebnisse einer Detailstudie des Fachkräftesystems vor, in denen die Deutung der Professionen Pflege, Medizin und soziale Arbeit herausgearbeitet wurden. Anschließend werden wir in einem zweiten Abschnitt Ergebnisse auf ein erweitertes Koproduktionsverständnis im Hilfesystem bei Demenz anwenden. Nach einer Zusammenfassung leiten wir auf die von uns vorgelegten Empfehlungen über und stellen Ihnen dann den zweiten Teil der heutigen Veranstaltung vor, die Semi-Open Space Workshops. Vorab ein wichtiger Aspekt, um das nochmal zu unterstreichen. Als Forschungs- und Entwicklungsprojekt legen wir Ergebnisse auf zwei Ebenen bzw. in zwei Dimensionen vor. Als Forschungsprojekt liefern wir Forschungsergebnisse. Das ist relativ klar. Als Entwicklungsprojekt greifen wir die Forschungsergebnisse auf und interpretieren sie in unserem Falle sozialpolitisch. Daraus ergeben sich Entwicklungsergebnisse, die bei uns das Format von Empfehlungen haben, die wir eben mit Ihnen und der interessierten Öffentlichkeit diskutieren möchten. In dem jetzigen Vortrag gehen wir nur auf die Forschungsergebnisse ein. Also der Teil der Empfehlung kommt dann im nächsten Abschnitt. Sie sehen hier die Ihnen schon bekannte schematische Darstellung des Hilfesystems bei Demenz. Bei uns hat das Ganze, wir gliedern das Hilfesystem bei Demenz in drei Akteursgruppen auf. Also wir sagen, es gibt drei Gruppen von Akteuren, die dieses Hilfesystem bei Demenz gewährleisten. Das sind zum einen Familien, Freiwillige und Fachkräfte. Das sogenannte von uns verwendete Koproduktionsdreieck. Wir wissen, dass der Mensch mit Demenz ein zentraler Akteur im Hilfesystem ist. Deshalb steht er auch in der Mitte des Dreiecks. Jedoch stand er in unserem Forschungsprojekt nicht im Vordergrund. Uns interessierte eben das Zusammenwirken der anderen drei Akteursgruppen. In einer Detailstudie, das ist sozusagen ein Ausblick aus der Fachkräfte-Ecke, untersuchen wir nochmal die Rolle der drei Professionen Pflege, Medizin und soziale Arbeit. Wir wissen, es gibt noch mehr Professionen und Tätigkeitsfelder im Fachkräftebereich. Das ist also nicht der Anspruch, dass das auch das gesamte Fachkräftesystem abbildet, aber es ist eben auch eine Detailstudie, um da einen gewissen Fokus reinzulegen. Konkret interessieren uns Wahrnehmung und Deutung der verschiedenen Akteursgruppen. Einerseits als Fremdzuschreibung, das ist hier sozusagen mit den orangen gegenseitigen Pfeilen markiert. Wie sehen beispielsweise Fachkräfte die Akteursgruppe Familie oder wie sehen Fachkräfte die Akteursgruppe Freiwilligen? Andererseits auch Selbstzuschreibung. Wie deutet sich beispielsweise die Gruppe der Fachkräfte im Hilfesystem selbst? Was schreibt sie sich für Charakteristika zu? Worin sieht sie ihre Stärken und worin sieht sie ihre Grenzen? Das Gleiche wenden wir natürlich auch auf die anderen beiden Akteursgruppen an. Beginnen wir jetzt mit der Achse zwischen Familien und Fachkräften. Bei den von uns befragten Fachkräften zeichnet sich bei aller Unterschiedlichkeit, die sie in ihrer Position, in ihrer Ausbildung, in ihren Tätigkeitsfeldern haben, zeichnen sich gewisse Gemeinsamkeiten ab. Zentral ist dabei, dass die Fachkräfte grundsätzlich die Handlungsverantwortung bei Familien sehen. Das hört sich jetzt erstmal nicht überraschend an, aber warten wir mal ab, das wird noch das verdichtet sich noch. Familien auch von den Fachkräften nicht nur verstanden als die pflegenden Angehörigen, sondern als das Gesamtsystem, werden von den Fachkräften als zentrale Akteursgeber, als Impulsgeber und Gatekeeper gedeutet. Aus der Perspektive der Fachkräfte liegt die Verantwortung, Hilfe zu organisieren, im Akteurssystem der Familie. Fachkräfte können so ihre Hilfe lediglich anbieten, aber die Familie ist der Gatekeeper und entscheidet, ob die Hilfeleistung genutzt werden soll. Dabei erfahren Fachkräfte Familien natürlich ambivalent. Entweder die Familien lassen Hilfe zu und die Hilfe dabei auch wirksam werden, oder so aus Perspektive der Fachkräfte blockieren sie Hilfeleistungen. Fachkräfte erfahren dadurch eine Abhängigkeit vom Akteurssystem der Familie, die sie auf der einen Seite durchaus richtig finden und gutheißen und immer begrüßen, auf der anderen Seite durchaus störend in ihrer praktischen Tätigkeit. Denn ein zweiter Erfahrungswert der Fachkräfte ist eben auch, und das ist in unserem Interviewmaterial immer wieder sehr deutlich herausgekommen, Fachkräfte sagen, dass Familien Hilfe zu spät in Anspruch nehmen. Zu spät ist bei uns auch an den VIVO-Code, das taucht ganz stark auf. Dieses zu spät, worauf sich das auch immer beziehen mag, ist eine konstante Zuschreibung von Fachkräften an Familien. Und gleichzeitig werden Familien fast geschlossen als überfordert erlebt, mehr oder weniger. Aber auch diese Deutung zieht sich durch. In unserem Interviewmaterial finden sich, um das zu verdeutlichen, folgende Zitate. Das sind zwei Beispiele. In einem Interview spricht eine Fachkraft, also was ich immer beobachte, ist, dass sie zu uns kommen, wenn schon zu spät ist. Wenn diese Überlastung in der Häuslichkeit schon da ist. Da finden Sie sowohl den Ausdruck zu spät als auch Überlastung drin. Oder in einem anderen Interview, die Familien, die können sich einfach nicht überwinden, den Schritt zu gehen und Hilfe anzubitten. Nun die umgekehrte Perspektive. Wie sehen die von uns befragten Akteure aus dem System der Familie Fachkräfte? Familien sehen sich tatsächlich auch in der zentralen Verantwortung, Hilfe zu gewährleisten. Entweder indem sie sie selber ausführen oder indem sie gewährleisten, dass andere das machen. In diesem Sinne decken sich die Wahrnehmungen bzw. Deutungen der Achse Fachkräfte und Familie. Ein Unterschied ist jedoch, und das ist an dieser Stelle wichtig herauszustellen, dass die Entlastung, die Fachkräfte durch ihre Hilfsangebote zu erreichen versprechen, bei den Akteuren im Familiensystem so gar nicht ankommt. Im Gegenteil nehmen die Familien externe Hilfe, also Hilfe außerhalb des Akteurssystems Familie in Anspruch, berichten sie in dem Moment immer von einer neuen Belastung. Sie erfahren sich dann in einer Managementposition, bei der sie wiederum keine Hilfe erfahren. Aus dieser Perspektive der Familien ist also die Inanspruchnahme von Hilfe Arbeit, eine weitere Aufgabe, die sie vielleicht führt eben das auch dazu, dass Hilfe aus Sicht der Fachkräfte zu spät in Anspruch genommen wird. Das ist eine Belastungsdimension, die in unseren Fachkräfteerhebungen gar nicht thematisiert wurden. Wir finden das bei den Familien in den Zitaten zum Beispiel so. Ich habe den Druck, immer pünktlich zu sein, an alles zu denken. Ich muss ihrs denken, ich muss meins denken, mein Mann denken. Und dann ist da manchmal so dieser Druck, dass ich alles selbst, dass ich das koordinieren muss. Das berichtet diese Managementposition, dieses, ich muss das irgendwie alles hinkriegen. Und dann eben ein Umgang damit. Und dann, nachdem ich das richtig wusste, habe ich dann erstmal angefangen, habe ich mich informiert, habe ich mir so einen Demenzlehrgang besorgt, spricht einer der von uns befragten Angehörigen. Wenn wir das zusammenfassen, diese Achse, kommen wir zu folgendem Bild. Fangen wir bei den Fachkräften an. Fachkräfte legitimieren sich über ihre eigenen Leistungen. Sie finden ihr Leistungsspektrum grundsätzlich gut. Fachkräfte deuten die Familien als Letztverantwortliche, als Garanten in einem Hilfesystem. Allerdings sind diese Garanten meistens zu spät dran und scheinen überfordert. Die Deutung der Achse deckt sich in zentralen Punkten mit den Deutungen der Familie. Auch Familien sehen sich in der Pflicht. Aber sie müssen investieren, um Hilfe erfahren zu können. Wenn wir uns nun einer zweiten Achse im Koproduktionsdreieck zu zwischen Fachkräften und Familien, zwischen Fachkräften und Freiwilligen. Markant ist hier, dass die Fremddeutung der Fachkräfte auf Familien heterogen und ambivalent sind. Es konnten im empirischen Material von uns drei Dimensionen herausgearbeitet werden, wonach Fachkräfte freiwillig in einem Spannungsfeld von Unersetzbarkeit, Ungebundenheit und Unsichtbarkeit wahrnehmen. Unersetzbarkeit bedeutet hier, dass Freiwillige von manchen Fachkräften als unersetzbar in der Versorgung von Menschen mit Demenz gedeutet werden. Dabei werden Freiwillige über ihre Motivation zu helfen und Gutes zu tun charakterisiert. Freiwillige sind aus dieser Perspektive in der Lage, mit ihrer Tätigkeit Problemlagen innerhalb des Hilfesystems, also sowohl bei Familien als auch im Fachkräftesystem, also Problemlagen zu kompensieren. Unsichtbarkeit beschreibt ja eine gegenteilige Deutung. Fachkräfte, deren Wirkungskreis bzw. Arbeitsbereich nicht von den Strukturen der Freiwilligkeit berührt sind, nehmen diese gar nicht wahr und erachten Freiwillige im Hilfesystem bei Demenz als überhaupt nicht relevant. In der dritten Dimension, in der Ungebundenheit, vereinen sich kritische Stimmen und Vorbehalte gegenüber Freiwilligen. Zentrale Aspekte sind dabei zum Beispiel ein Spannungsverhältnis zwischen Freiwilligkeit und Verpflichtung. Inwiefern sind Freiwillige überhaupt verpflichtet oder auch zuverlässig? Ein zweites Spannungsverhältnis in der Dimension Ungebundenheit ist die Frage zwischen Laienarbeit und zunehmender Professionalisierung. Inwiefern sind Freiwillige überhaupt für ihre Tätigkeiten im Hilfesystem bei Demenz qualifiziert? Ein drittes Spannungsfeld bezieht sich auf die Frage von Ergänzung oder Substitution. Inwiefern ergänzen die Freiwilligen die Hilfsangebote der Fachkräfte oder inwiefern ersetzen sie diese? Zusammengefasst werden kann, dass im Fachkräftesystem Freiwillige vor allen Dingen als Konkurrenz diskutiert werden. Dabei können natürlich unterschiedliche Positionen und entsprechende Abgrenzungen beobachtet werden. Fachkräfte, die in der Engagementförderung tätig sind, sprechen sich für den Einsatz Freiwilliger aus. Dadurch sichern sie auch ihr Tätigkeitsfeld. Und auch Akteure beispielsweise aus dem medizinischen Bereich begrüßen Freiwillige, solange sie ihr Tätigkeitsfeld nicht tangieren. Fachkräfte, die ihr Tätigkeitsfeld durch das Engagement von Freiwilligen bedroht erfahren, sprechen sich dagegen aus. Im Interviewmaterial finden wir dazu zum Beispiel folgende Zitate. Eins der typischen Beispiele von Unsichtbarkeit ist, also ich merke davon gar nichts, die zielt ja auf Freiwillige ab, muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Ein anderes Interview drückt diese Ambivalenz aus, die wir beschrieben haben. Also ich muss das ist so zwiespältig ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite sind sie mir eine große Hilfe. Ja, und dann gibt es wieder die andere Seite. Wenn ich 5 Ehrenamtliche habe, brauche ich auch keine Hauptamtliche für 8 Stunden einstellen. Nun die Gegenperspektive. Wie sehen Freiwillige den Fachkräfte? Für Freiwillige sind Fachkräfte überwiegend überhaupt nicht relevant. In ihren Engagementstrukturen bzw. vor Ort treffen Freiwillige zumeist nicht auf Fachkräfte. Beide Gruppen haben nur wenig gemeinsame Kommunikations- und Begegnungsräume. Dennoch finden von Seiten der Freiwilligen Zuschreibungsprozesse ab. Freiwillige sehen bei Fachkräften vor allem pflegerische Kompetenzen, allerdings auch einen Zeitdruck, unter dem diese stehen. Neben den wenigen Kommunikationsräumen zwischen Freiwilligen und Fachkräften gibt es eine weitere Erklärung für die überwiegende Nichtwahrnehmung. Freiwillige fühlen sich eher der Familie zugehörig bzw. setzen sich mit dem Familiengeschehen auseinander. Freiwillige sehen sich daher überhaupt nicht als Teil des Gesamthilfesystems bei Demenz, sondern als zugehörig zum Familiensystem. Das findet sich in unserem empirischen Material wie folgt. Zum Beispiel, Kontakt direkt hat man ja mit denen, also den Fachkräften, nicht, also persönlichen Kontakt. Oder in einem zweiten Zitat, aber das ändert an der Pflege, die jetzt passiert, auch nichts, weil die gleiche Pflegekraft kommt vielleicht das nächste Mal in 2 Wochen für 5 Minuten. Also das sehe ich dann auch manchmal nicht so richtig, was das jetzt für einen Sinn haben soll, dass man sich jetzt austauscht. Das bezieht sich auf eine Freiwillige, die sich darauf äußert, warum sollte ich mich denn mit Fachkräften auseinandersetzen. In der Zusammenfassung dieser Akte stellt sich das dann wie folgt dar. Auch Fachkräfte stellen hier wieder ihre Positivdeutung der Hilfeleistungen und Angebote heraus. In ihrer Deutung nehmen sie Freiwillige heterogen und ambivalent dar. Zentrale Stichworte sind da unsichtbar, unersetzbar und ungebunden. Freiwillige drücken eine Distanzierung zum Fachkräftesystem aus. Wie bereits angedeutet, fühlen sie sich nicht als eigenständige Akteur im Gesamthilfesystem. Vielmehr sehen sie sich als Teil des Familiensystems. In diesem Sinne greifen sie auch nicht auf die Diskussion um Bedrohungen auf die Fachkräfte, die Diskussion gar nicht auf. Auch wenn Freiwillige das Fachkräftesystem kaum detailliert wahrnehmen, äußern sie dennoch positive und negative Zuschreibungen. An dieser Stelle übergebe ich an meine Kollegin Theresa Hilsch.
So, ich möchte Ihnen jetzt die letzte Achse vorstellen, und zwar die Achse, wie Freiwillige und Familien sich gegenseitig wahrnehmen und deuten. Es ist also so, beginnen wir bei den Freiwilligen. Bei den Freiwilligen sind vor allem zwei Deutungen hinsichtlich der Familien ganz zentral. Zum einen nehmen die Freiwilligen die Familien als stark belastet wahr. Freiwillige erkennen, dass die Pflege und Versorgung eines dementen Verwandten anspruchsvoll ist. Dies manifestiert sich vor allem in der wenigen Freizeit, die die Familien aus Sicht der Freiwilligen noch haben. Außerdem nehmen die Freiwilligen eine dominante Strukturierungsfunktion und Steuerungsfunktion der Familien wahr. Ja? Sie sehen eben, dass die Familie dafür verantwortlich ist, den Versorgungsalltag zu managen und zu strukturieren und zu steuern und so eben auch ihr Engagement teilweise mitzusteuern und zu managen. In Bezug auf die Selbstdeutung ist der Erfahrungswert der Freiwilligen so, dass sie in einer Ambivalenz handeln. Ja? Sie empfinden sich also in so einer Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz zu den Familien. Und Fakt ist eben, dass die Freiwilligen selbst für ihre eigene Abgrenzung sorgen müssen. Sie müssen also selbst dafür Sorge tragen, mal Nein zu sagen und sich eben auch abzugrenzen und das Engagement als Engagement zu belassen. Im Material drückt sich das wie folgt aus. Eine Freiwillige sagt, voll integriert, freundschaftlich, baut sich schon so eine Freundschaft auf mit den Angehörigen. Also hier wird eben auch nochmal diese Beziehungsdimension, auch Integration ganz gut deutlich. Eine weitere Freiwillige sagt, auch die Vertrautheit, gell? Gehen die Angehörigen weg und lassen uns alleine in der Wohnung mit demjenigen. Also diese Freiwillige fokussiert sich vor allem auf diesen Aspekt, dass man sich gegenseitig vertraut und dass auch die Angehörigen vertrauen müssen und eben auch Vertrauen haben. Und gerade das Vertrauen ist eben auch in der Perspektive der Familien sehr, sehr wichtig. Denn Vertrauen ist eben das zentrale Thema, denn Familien müssen erstmal in Vertrauen investieren, wenn sie eben zulassen, dass so eine fremde Person wie die Freiwilligen in die Häuslichkeit kommen. Die Familien müssen ihre Privatsphäre öffnen und müssen eben auch den Freiwilligen zutrauen, den dementen Verwandten zeitweise zu begleiten und zu betreuen. Die Familien äußern sich wie folgt. Dann kommt mittwochs, kommt immer eine Betreuung, eine Freiwillige. Die machen so, Spiele oder so Ratesachen. Sie gehen auch mal spazieren oder unterhalten sich so, gucken mal Bilder an. Ja, also, weil rein von meiner Seite nicht immer so viel Geduld und auch nicht so viel Zeit habe. Und hier wird, glaube ich, ganz gut deutlich, dass eben Familien schon unter einem Zeitdruck stehen, auch belastet sind und dass Freiwillige in ihrer Bekleidungsfunktion schon auch nochmal eine Entlastung darstellen für die Familien. In der Zusammenfassung sieht das eben so aus, dass die Familien sich natürlich in der Pflicht sehen, Vertrauen aufzubringen, auch gegenüber den Freiwilligen. Freiwillige handeln ihrerseits eher in einer ambivalenten Position zwischen Distanz und Zugehörigkeit. Ja, sie müssen sich also irgendwie positionieren, selber abgrenzen und nehmen die Familien vor allem über ihre Strukturierungsfunktion wahr, also dass Familien eben den Alltag steuern und managen. Synthetisiert man nun alle Deutungsperspektiven, dann entsteht doch eher ein komplexes Bild des Koproduktionsdreiecks. Und ich möchte auf einen Punkt eingehen, und zwar konnten wir den einzelnen Akteurssystemen verschiedene Ressourcen zuordnen. Die sind jetzt so blau in den Bogen geschrieben. Bei den Familien kann eben die zentrale Ressource als den Menschen kennen bezeichnet werden. Sie gelten als diejenigen, die die letzte Entscheidung treffen müssen, aber auch treffen können, weil sie eben über vieles biografisches Wissen über die Menschen mit Demenz verfügen und das auch mit einbeziehen können. Freiwillige haben als besondere Ressource Zeit haben. Diese Spezifik schreiben sie sich selber zu, sie wird ihnen aber auch von anderen zugeschrieben. Sie haben eben nicht die dauerhafte Einbindung und Belastung wie die Familien, haben aber auch keine restriktiven oder formalen Vorgaben wie die Fachkräfte. Bei den Fachkräften ist es so, dass sie die Ressource über Wissen verfügen haben. Ja, also sie zielen vor allen Dingen auf dieses Fachwissen ab und legitimieren sich vor allem darüber gegenüber den anderen beiden Akteurssystemen. Sie zeichnen sich also dadurch aus. Sie sehen anhand der Grafik, dass noch viele weitere Schlussfolgerungen getroffen werden können. Ich möchte es jetzt erstmal dabei belassen und Ihnen noch ein Ergebnis vorstellen. So sieht nämlich die Synthese eines anderen Koproduktionsdreiecks aus, und das ist die Detailstudie Professionen. Sie sehen hier, dass sich das Koproduktionsdreieck aus den Professionen Medizin, Pflege und soziale Arbeit aufspannt. Und wir haben auch hier analog zu dem anderen Dreieck nach Fremd- und Selbstzuschreibungen und Deutungen gefragt und konnten auch hier spezifische Ressourcen zuordnen. Beginnen wir mal bei der Medizin. Für die Medizin steht der Körper im Fokus. Diese Spezifik geht aber auch zugleich mit einer Begrenzung der Perspektive der Medizin einher. Denn von Seiten der Pflege und sozialen Arbeit wird der Medizin zugeschrieben, keinen Einblick in das Gesamthilfesystem bei Demenz zu haben. Das heißt, die Mediziner wissen oft nicht über das Hilfesystem außerhalb des medizinischen Kontextes richtig Bescheid. Des Weiteren fehlt der Medizin, so der Eindruck der anderen beiden Professionen, der Einblick in die Häuslichkeit, weil die Mediziner zumeist aus der Arztpraxis heraus die Lebensumstände und den Pflegealltag gar nicht wahrnehmen können. Im Verhältnis von Medizin und Pflege zeigt sich vor allen Dingen eine Asymmetrie in der Beziehung. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Rezeptvorgabe. Hier ist eben die Pflege auf die Zuarbeit der Medizin auch angewiesen. Die Pflege, die spezifische Ressource der Pflege, so die eigene Deutung, zeichnet sich durch einen Einblick in die Häuslichkeit aus. Ja, also das schreiben sich vor allen Dingen die Pfleger selber zu. Insbesondere der ambulante Pflegedienst hat eben einen Zugang zur Häuslichkeit und ist oftmals Bestandteil des Versorgungsalltags. In der Deutung der anderen Professionen wird eben deutlich, dass die Pflege oft als Garant und Manager auch gesehen wird, dieses gesamten Strukturierungsprozesses. Und gerade diese Funktion, die Garanten- und Managerfunktion, führt zu einer Überschneidung mit dem Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Denn auch die soziale Arbeit selbst ist vermittelnd und beratend tätig, so ist die eigene Ressource der sozialen Arbeit. Allerdings ist die soziale Arbeit im Feld der Demenzversorgung zu wenig präsent, um diese Ressource zu entfalten und wahrgenommen zu werden. Denn in der Deutung der Pflege und Medizin ist die wenige bis die fehlende Präsenz der sozialen Arbeit ganz zentral. Also sie wird fast gar nicht wahrgenommen von den anderen Professionen, obwohl sie doch wirklich auch eine spezifische Ressource eben hat. Wird denn dann die soziale Arbeit beispielsweise von der Medizin wahrgenommen, dann häufig in einem administrativen und auch eher medizinischen Kontext, wie beispielsweise die Krankenhaussozialarbeit. Genau. Und auch wenn all diese Zuschreibungen jetzt homogen beschrieben sind, also auch wenn da homogen davor steht, so zeigt sich doch, dass eben viele Spannungen und Abgrenzungsbestrebungen zwischen den drei Professionen existieren, die eben auch den Koproduktionsprozess bestimmen. Und nun möchte ich ein weiteres Ergebnis vorstellen, denn der Koproduktionsbegriff ist ja nun auch bei uns zentral. Und wir haben uns gefragt, welche Dimensionen und Hinweise für ein erweitertes Koproduktionsverständnis finden wir dann im empirischen Material. Und es hat sich ganz allgemein erstmal gezeigt, dass wir, so hat es ja auch Herr Pjelker schon angedeutet, unter Koproduktion ein Mehr an Kooperation verstehen. Ja, Koproduktion zielt auf eine Kultur des Helfens, wie es mal von der Robert-Bosch-Stiftung formuliert wurde. Für uns zeigt sich, und so konnten wir auch aus dem Material rekonstruieren, eine ganz zentrale Dimension von Koproduktion darin, dass Koproduktion dann zustande kommt, wenn eben zwei Dimensionen, nämlich Struktur und Beziehung, harmonieren. Das heißt für uns, dass Koproduktion mehr ist als nur ein struktureller Aspekt der Vernetzung und auch des Managements, sondern dass Koproduktion auch ein Beziehungsaspekt ja inhärent ist. Und am Beispiel des Vertrauens, das ist also eine Dimension des Beziehungsaspekts, möchte ich Ihnen mal so ein Spannungsfeld auch zwischen Wertschätzung und Kontrolle vorstellen, wie wir das auch, sage ich mal, im Hilfesystem Demenz erlebt haben. Nämlich Vertrauen bzw. der Vertrauensvorschuss, mit dem sich die Akteure in der häuslichen Versorgung eines Menschen mit Demenz begegnen, kommt an unterschiedlichen Stellen des Koproduktionsprozesses zum Ausdruck. Zum einen in gegenseitigen Zuschreibungsprozessen. Ja, die Akteure müssen gegenseitig Vertrauen haben, in den anderen Vertrauen, in die andere Arbeit, in die andere Qualität der Arbeit und Kompetenz vertrauen. Aber auch der ganze Kontext der Häuslichkeit setzt ein Vertrauen, auch einen Vertrauensvorschuss voraus, weil gerade Fachkräfte und Freiwillige ja oftmals gar keinen Zugang normalerweise zu dieser Häuslichkeit und zu der Privatsphäre haben. Dieser Zugang erstmal hergestellt werden muss, das heißt, die Familien müssen auch darauf vertrauen, fremde Personen in die Häuslichkeit zu lassen. Aber auch So wurde uns von vielen Fachkräften berichtet, ist für die Fachkräfte die Häuslichkeit häufig eine Blackbox. Also sie wissen oft gar nicht, was passiert da mit in dem Pflegealltag. Also ja, die Fachkräfte müssen eben auch den Familien vertrauen, die Pflege und Versorgung da gewährleisten zu können. Unser Resümee in Bezug auf Vertrauen lautet eben, dass Vertrauen im Hilfesystem bei Demenz eher eine knappe Ressource ist. Ich möchte nun unsere Forschungsergebnisse anhand von zwei Punkten zusammenfassen. Ganz allgemein zeigt sich also, dass das Hilfesystem bei Demenz eher multikomplex ist. Ja, es bestehen viele Strukturen, die man berücksichtigen und bedenken muss. Es zeigt sich unter anderem, dass die vielfältigen Ausdifferenzierungsprozesse eben viele Schnittstellen, auch Parallelstrukturen produzieren, sodass eben auch das Feld nicht nur als komplex wahrgenommen wird, sondern häufig auch als undurchsichtig. Weiterhin wurde deutlich, dass die Deutungen der Akteure, ja, Fachkräfte, Familien, Freiwillige, aber auch der verschiedenen Professionen, nicht immer reibungslos zusammenpassen. Und für ein koproduktives Verständnis von Hilfe und Versorgung wird dies dann zu einem Problem, wenn Abgrenzungsprozesse ein Zusammenwirken eben verhindern. Und nun zu einer weiteren Ergebnisdimension. Wie es meine Kollegin schon angedeutet hat, sind wir ja nicht nur ein Forschungsprojekt und produzieren Forschungsergebnisse, sondern haben auch Entwicklungsergebnisse in Form von Empfehlungen erarbeitet. Und diese Entwicklungsergebnisse sollen ja unsere Forschungsergebnisse aufgreifen und an diese anschließen. Und dies möchte ich Ihnen nun an zwei Beispielen erläutern, was das jetzt konkret heißt. Anhand der Aussagen der Familien konnten wir jetzt alle erfahren, dass die Familien schon einen Bedarf nach Koordination, ganzheitlicher Beratung und auch Begleitung haben. Und dies haben wir zum Beispiel in der Empfehlung Begleitermodell aufgenommen. Des Weiteren, so konnten wir rekonstruieren, dass Vertrauen eine zentrale Dimension des Koproduktionsbegriffes ist. Und diese mündet ebenfalls in eine Empfehlung, wir nennen sie in Vertrauen investieren. Und Sie finden unter anderem die Empfehlung auf dem Handzettel auf Ihrem Sitz. Also wir wollen damit eben zeigen, dass bei uns schon eine Verzahnung von Forschung und Entwicklung stattgefunden hat, ja? Dass unsere Forschungsergebnisse schon auch in den Entwicklungsergebnissen, das heißt in den einzelnen Empfehlungen, berücksichtigt wurden. Und wenn wir nun einmal bei den Empfehlungen sind, möchte ich auf den Fortgang der Tagung hinweisen. Das heißt, im Anschluss an diesen Vortrag werden die SOS-Gruppen stattfinden. Das sind Semi-Open-Space-Gruppen. Und das Konzept ist so, dass die Semi-Open-Space-Gruppen durch einen kurzen Input, einen kurzen Impuls eröffnet werden, indem wir einzelne Empfehlungen, nicht alle, aber einzelne vorstellen und diskutieren und dass die dann gerne auch an der Reihe sind, Diskussionen, Fragen, Anregungen mitzuteilen, sich daran zu beteiligen. Sie können gerne während der Stunde, die wir uns dafür Zeit nehmen, die Gruppen wechseln. Ja, Sie können sich also frei im Raum bewegen, an verschiedenen Gruppen und Diskussionen teilhaben, je nach Interesse und Themenschwerpunkt. Wir haben vier Gruppen für Sie zusammengestellt. Die erste Gruppe greift nochmal die transdisziplinären Impulse auf. Also hier wird es schwerpunktmäßig um dieses Koproduktionsdreieck der Professionen Pflege, Medizin und soziale Arbeit gehen. In der zweiten Gruppe wird das Hilfesystem Demenz verstärkt unter dem Fokus Coming Out und auch Vertrauen diskutiert. Eine dritte Gruppe greift das Begleitermodell auf. Und in einer vierten Gruppe wird die Wende vom Kausal zum Finalprinzip diskutiert und die Frage gestellt, inwieweit auch gerade Kommunen als Orte für Koproduktion wichtig sind. Bevor Sie sich jetzt zu den einzelnen SOS-Gruppen begeben, wir haben vielleicht jetzt noch 5 Minuten Zeit, möchte ich fragen, ob Sie noch Verständnisfragen haben zu unserem Vortrag, zu den anderen Vorträgen, dass wir uns ganz kurz die Zeit nehmen und nochmal Fragen klären, falls welche existieren. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, ja, doch, Sie haben eine Frage. Genau, also da haben wir versucht, ein ganz breites Spektrum abzudecken bei den Interviews mit den Fachkräften. Wir haben also ambulante Pflegedienste befragt, ja, Tagesgruppe, Hausärzte, jetzt muss ich kurz überlegen, Verbandsebene, also alles was, Alzheimer-Gesellschaft, kommunale Ebene. Habe ich jetzt was vergessen? Heimleiter, Tagespflege. Ja, Psychiater, genau, verschiedene Mediziner, also Hausärzte, Psychiater. Also wir haben versucht, da schon Sozialarbeiter auch eine Bandbreite abzudecken. Und wie gesagt, das Podium auf beim Fritz-Lippmann-Institut, das war während der Langen Nacht der Wissenschaften im letzten Jahr, da kamen eben auch Biowissenschaftler, nochmal Mediziner, Psychiater zusammen und haben auch nochmal darüber diskutiert. Das haben wir da auch mit einbezogen. wie die verschiedenen Sichtweisen auf den Mensch sind. Genau.
Ja, gibt es noch eine Frage? Ich denke, es war ganz gut, wenn wir jetzt gleich auch mal gucken. Nach dem Podium. Wenn es nicht der Fall ist, dann können wir dann zusammen dort in den Gruppen, Sie können hier nochmal zu trinken mit dahin nehmen. Ja, wir sind ja hier, haben ja kein Teppichboden, sondern können alles am Boden klären. Aber bitte, wir machen keine Pause, sondern wir begeben uns in diese Gruppen hinein. Ganz herzlichen Dank bei Ihnen, und war schon für den Vortrag.